Rettung erleben. Markus hat das gerade schon wunderbar eingeleitet. Dieselbe Frage kann ich euch nochmal stellen. Hast du schon mal Rettung erlebt? Oder ich bin mir eigentlich sicher, dass du Rettung in irgendeinem Kontext oder Zusammenhang erlebt hast. Vielleicht ist es aus einer schwierigen Situation heraus, wo du das Gefühl hast, oh, hier bin ich rausgerettet worden, oder aus einer Krise heraus, wo dir jemand geholfen hat, dich an die Hand genommen hat, dich vielleicht begleitet hat und du einen gewissen Weg gegangen bist und wo du sagst, da habe ich Rettung erlebt. Vielleicht würdest du das nicht als Rettung bezeichnen. Ich glaube, der Begriff Rettung, den reservieren wir vielleicht für besonders spezielle oder schwierige oder große Dinge. Vielleicht würdest du das eher als Bewahrung beschreiben. Aber wenn wir genau hinschauen, ist Bewahrung eigentlich nicht wirklich viel anders als Rettung. Wenn ich überlege, wie viel ich Bewahrung erlebt habe oder wir als Familie Bewahrung erlebt haben, auf zig Autofahrten, auf Reisen mit Schiff oder Flugzeug oder was auch immer und was ich als selbstverständlich oft nehme, dass ich von A nach B ankomme und dass ich gesund ankomme, dass nichts passiert, aber wenn ich mehr darüber nachdenke, denke ich, das ist nicht selbstverständlich. Und Gott ist der, der mich bewahrt hat, auch da, wo es mir gar nicht bewusst war und durch so viele Lebenssituationen und Lebenslagen, Dinge, die so gefügt werden, die ich gar nicht im Griff habe und die ich gar nicht sehe und vielleicht im Nachhinein dann staunen darf, was Gott geführt hat und wie ich bewahrt worden bin und wie ich gerettet worden bin. Wenn ich an unsere Kinder denke, dann ist das nochmal eine andere Dimension, über die ich nachdenke. Ich finde, eine der herausforderndsten Dinge als Eltern ist, dass man nicht seine Kinder vor allem schützen kann. Du kannst deine Kinder nicht vor allem bewahren. Du bist nicht 24 Stunden rund um die Uhr bei deinen Kindern und kannst ihnen helfen und kannst dabei sein, sondern es geht auch darum, Kinder loszulassen, Kinder eigene Wege gehen zu lassen und letztlich darauf zu vertrauen, dass Gott, der Vater, meine Kinder schützt und bewahrt. Dass er derjenige ist, der seine Hand über ihnen hält. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Aber wie viel Bewahrung erleben wir da, wo Gott das tut? Wo Gott das in unserem Leben tut, auch in unseren Familien und auch bei unseren Kindern. Und ich will euch mitnehmen in ein Buch in der Bibel, wo es genau um dieses Thema Rettung geht. Rettung erleben. Und das ist das Buch Jona. Und das Jona-Buch, da bin ich mir relativ sicher, kennen viele oder vielleicht sogar die allermeisten von euch relativ gut. Ja, das ist eins der Lieblingsgeschichten, die man im Kindergottesdienst hört. Jona und der große Fisch, der den Jona frisst, also nicht frisst, der schluckt ihn runter und dann spuckt er ihn wieder aus. Die Jona-Geschichte ist eine sehr beliebte Geschichte, eine sehr einprägsame Geschichte und viele kennen die. Und die Schwierigkeit ist oder die Herausforderung ist, wenn du die schon so oft gehört hast, bist du so vertraut damit, dass du jetzt sagst, oh, da brauche ich die Predigt ja gar nicht mehr hören. Ich weiß ja, was jetzt kommt. Ich will dich ermutigen und herausfordern, dass wir auch als langjährige Christen bereit sind, auf Gottes Wort zu hören, es vielleicht ganz frisch und neu zu hören, Gott zu uns sprechen zu lassen, auch mit den Dingen, wo wir vielleicht meinen, dass wir das schon alles kennen und alles wissen. Aber vielleicht bist du auch hier oder bist über den Livestream dabei und du hast noch nie was von Jona gehört. Und dann will ich dich einladen, dich auf diese Geschichte einzulassen. Es ist faszinierend, es ist spannend, es ist aufregend. Aber es führt uns vor allem zu dem wichtigsten Thema, mit dem wir uns in unserem Leben auseinandersetzen können. Nämlich es geht um Rettung. Und es geht nicht um Rettung oder Bewahrung auf einer Autofahrt, sondern es geht um Rettung, was unser ganzes Leben betrifft. Und das Jona-Buch ist ein wunderbares Beispiel dafür und wir können da einiges drin sehen. Bevor wir in das Buch einsteigen und wir genauer hineinschauen in die Details, will ich mit uns beten zu Beginn. Herr, ich danke dir, dass wir auch heute Morgen dein Wort haben, dass du uns im Gottesdienst dein Wort gibst, dass wir von deinem Wort genährt werden dürfen und leben dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du dein Wort gebrauchst und zu uns redest, dass du uns zeigst, wie wunderbar und großartig du bist und wie du uns rettest und was das für uns bedeutet, was das für Konsequenzen und Folgen hat. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und unsere Augen öffnest, unsere Ohren öffnest und dass wir bereit sind, auf dich zu hören und dein Wort wieder neu an uns kommen zu lassen und in unser Herz sprechen zu lassen. Danke, dass du das versprochen hast, dass du das tun wirst. Darauf vertrauen wir. Amen. Jona ist ein Prophet. In der Bibel steht das Jona-Buch im Alten Testament bei den Propheten. Das ist in unserer Bibel relativ zum Schluss des Alten Testamentes. Und genau genommen ist Jona einer von den 12 kleinen Propheten. Wir nennen sie 12 kleine Propheten, nicht weil sie besonders klein waren, sondern weil sie relativ kurze Texte haben. Deswegen sind es kleine Propheten in Anführungszeichen. Und diese 12 Propheten, das ist eigentlich im ursprünglichen Hebräischen, ist es ein Buch. Es ist als ein Buch zusammengebunden und diese 12 Propheten haben 12 verschiedene Botschaften. Zu verschiedenen Zeiten haben sie gewirkt und haben Gottes Wort zum Volk Israel gesprochen. Und der Prophet Jona ist in gewisser Hinsicht eine Ausnahme. Er hat gelebt im Nordreich von Israel. Israel ist nach dem König Salomo geteilt in Nordreich und Südreich. Und mehr als 100 Jahre später taucht Jona auf. Und Jona ist im Nordreich, oder er kommt aus dem Nordreich genau genommen. Das ist Anfang des 8. Jahrhunderts vor Christus. So, Jona hat gewirkt zwischen 790 und 750 ungefähr vor Christus. Und das Besondere ist an ihm, dass er als Prophet, dass wir nicht davon lesen, dass er zu Israel geht, zum Volk Israel, dort eine Botschaft von Gott hat, oder zu Juda, zum Südreich, zu einem König oder zum Volk, sondern dass Jona ins Ausland geschickt wird. Jona wird zu den Assyrern geschickt. Die Assyrer waren zu der Zeit die absolute Weltmacht. Sie hatten die Weltherrschaft. Sie hatten im Prinzip den ganzen Nahen Osten erobert bereits. Sie waren übermächtig. Aber Israel hatten sie noch nicht erobert. Sie waren drumherum in den Nachbarländern, alles gehörte den Assyrern, sie waren ein mächtiges Reich und die Israeliten wurden noch nicht erobert. Das ist erst knapp 60, 70 Jahre nach Jona passiert, 722, wo Israel erobert wird, zerstört wird, von den Assyrern eingenommen wird. Was wir bei Jona sehen, ist die eine Aussage, auf die ich immer wieder kommen werde, ist, dass Gott die rettet, die in Demut umkehren. Du kannst die nächste Folie machen, ich habe den Klicker hier leider vergessen. Gott rettet die, die in Demut umkehren. Und das können wir im Jona-Buch sehen. Das Jona-Buch ist relativ simpel strukturiert. Wir haben 4 Kapitel und die 4 Kapitel geben uns eigentlich die 4 Teile des Jona-Buches. Und ich will mit euch jetzt am Anfang diese 4 Kapitel im Schnelldurchlauf durchgehen. Den ersten Teil, du kannst die nächste Folie machen. Erster Teil ist das Kapitel 1. Dort geht es um Jona und seinen Ungehorsam Gott gegenüber, um seine Flucht und es geht um die Schiffsleute. Ich lese uns die ersten 3 Verse aus dem Jona-Buch. Jona 1, die Verse 1 bis 3. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen oder ein Handy mit einer App, dürft ihr auch gerne aufschlagen und mitlesen. Ansonsten einfach aufmerksam zuhören. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hin, fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jona bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Ninive ist eine große Stadt. Zeitweise war Ninive die Hauptstadt dieses Weltreiches, des Assyrerreiches. Das ist eine unfassbare Größe, hat dieses Reich gehabt. Und Jona ahnt oder weiß, die Assyrer sind diejenigen, die eines Tages kommen werden und Israel vernichten werden. Das Gericht, was Gott über andere Propheten angekündigt hat, werden die Assyrer ausführen an seinem Volk, am Volk Gottes. Ninive liegt im heutigen Irak, etwas nordöstlich von Israel. Es ist eine berühmte Stadt gewesen, eine reiche Stadt. Sie haben 80 Kilometer Kanalwege gehabt mit Wasser zur Versorgung der Stadt. Also schon weit bevor die Römer da waren, haben die Assyrer, waren da sehr, sehr fit drin. Aber Gott sagt zu Jona, ihre Bosheit, ihre Sünde ist so groß. Sie sind so prunkvoll und so reich in den Augen der Menschen. Aber wenn Gott diese Stadt anschaut, dann sagt er, ihre Sünde ist so groß. Nicht ihr Reichtum ist so groß, ihre Schönheit ist so wunderbar, sondern ihre Sünde ist so groß. Gott lässt sich nicht von dem Reichtum der Assyrer und der Menschen blenden. Gott sieht nicht mit unseren Augen. Wir würden diese Stadt hochhalten und ehren. Und von außen sieht sie reich und berühmt aus, aber wie sieht es eigentlich im Herzen dieser Stadt aus? Und Gott fällt das Urteil und sagt, ihre Bosheit, ihre Sünde, ihre Schuld mir gegenüber ist so groß. Und deshalb sollst du hingehen, Jona, und sollst ihnen das sagen. Was macht Jona? Jona gehorcht Gott nicht. Das ist merkwürdig für einen Propheten, ne? Also ein Prophet hat eigentlich den Auftrag, das, was Gott ihm sagt, zu tun. Und Jona sagt, nee, das mache ich nicht. Wir können nachher herausfinden, dass es, ich denke, so zwei Hauptgründe gibt. Ein Grund ist, dass Jona Sorge hat, dass Gott doch barmherzig sein könnte. Also, dass er das Gericht, was er ankündigt, gar nicht ausführen wird unter den Assyrern. Das ist die Sorge von Jona, die wir auch im Jona-Buch später lesen. Und eine andere Sorge kann auch sein, dass Jona sagt, oder eine andere Schwierigkeit, die er hat, ist, ich kann doch nicht zu den Feinden von Israel gehen, die mein Volk erobern werden, die das alles hier zerstören werden, wo wir leben, und ihnen sagen, dass sie umkehren sollen von ihrem bösen Weg, weil wenn sie es tun, was mache ich denn dann? Das ist eine Spannung, die Jona hat, und Jona entschließt sich dazu, wegzugehen. Ninive liegt im Osten, Nordosten von Israel, und er geht genau in die andere Richtung, in den Westen, Richtung Mittelmeer. Jona beschließt einfach weg, zu fliehen vor Gott. Und was passiert? Im Vers 4 lesen wir, der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein starker Sturm entstand. Als ob Jona vor Gott fliehen könnte, oder? Gott hat alles im Griff. Er bringt den Sturm auf dieses Meer, auf dem Jona ist, in dem Schiff, in dem Boot mit den anderen Schiffsleuten. Und dieser Sturm ist so heftig, dass die nach und nach Angst und Panik kriegen. Jona schläft im Schiff. Er macht sich nicht so viel Stress, der hat genug Stress gehabt. Und die Schiffsleute bekommen richtig Panik und sie werfen Sachen über Bord, weil sie Sorge haben, dass das Schiff untergeht. Und sie beten zu ihren Göttern und rufen ihre Götter an und flehen darum, dass sie gerettet werden. Und dann wecken sie Jona und sagen, hey, mach doch dasselbe auch. Siehst du nicht, dass wir hier untergehen? Und dann werfen sie das los und sagen, warum ist dieser Sturm über uns gekommen? Warum ist dieses Gericht über uns gekommen? Und das Los fällt auf Jona. Und sie stellen Jona zur Rede. Und Jona bekennt letztlich und sagt, ja, es ist meine Schuld. Ich glaube an den Herrn, an den Gott des Himmels und der Erde, an den Schöpfer dieses Universums. Und ich bin vor ihm geflohen. Ich bin ungehorsam gewesen. Und deshalb ist dieser Sturm gekommen und die Leute sagen, ja, was sollen wir denn tun? Was sollen wir jetzt machen? Und Jona sagt, werft mich über Bord. Und dann wird der Sturm aufhören. Und sie versuchen noch ein letztes Mal, das Schiff irgendwie anders zu retten, weil sie sich nicht trauen, wirklich Jona über Bord zu werfen. Und am Ende tun sie es dann und flehen Gott an und sagen, bitte rechne uns das nicht an als Schuld, dass wir diesen Jona über Bord werfen. Er hat es selbst so gesagt und wir tun es. Und kaum ist Jona über Bord ins Wasser geworfen worden, wird das Meer still. Vorher sind sie dem Tode nahe und auf einmal ist alles still und ruhig. Vorher haben sie Angst, dass sie jeden Moment sterben werden und dann sind sie auf einmal gerettet. Und wir lesen davon in Vers 16 von Kapitel 1, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie haben gestaunt. Sie haben gestaunt über Gott, dass er so eingreift. Und sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und wir können vermuten, wir wissen nicht wirklich viel mehr über diese Seeleute, aber dass sie tatsächlich sich entschlossen haben, diesem Gott, diesem Herrn des Himmels und der Erde, diesem Gott Jonas, nachzufolgen und ihr Leben anzuvertrauen. Sie beten ihn an, aufgrund dessen, was sie erlebt haben als Rettung. Als der Sturm gekommen ist, glaubten diese Schiffsleute an alle möglichen Götter. Sie beteten diese Götter an, aber keiner dieser Götter war in der Lage, sie aus dieser Lage zu retten. Und dann erleben sie dieses Wunder von dem Sturm, der auf einmal weg ist, und sie wenden sich dem lebendigen Gott zu, dem Herrn, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sie sind gerettet. Vor dem Tod sind sie gerettet. Sie sind davor gerettet, ihr Leben in eine falsche Richtung auszurichten, nämlich auf diese Götter, die nicht wirklich retten können, die keine lebendigen Götter sind, die irgendwelche Gebilde in unseren Vorstellungen sind oder Dinge, die wir uns selbst zurechtmachen und die wir anbeten. Sie beten den lebendigen Gott an. Gott rettet die Seeleute, weil sie bereit sind, in Demut umzukehren. Sie bleiben nicht auf ihrem Stand stehen und sagen, wir halten hier durch, wir haben die Erfahrung, wir schaffen das schon durch den Sturm, sondern sie wenden sich Gott zu und bitten ihn um Rettung und er rettet sie. Er rettet sie, weil sie in Demut umkehren. Das sind die Schiffsleute. Das zweite Kapitel, das nächste Folie, das zweite Kapitel dreht sich um Jona wieder. Oder Schwerpunkt eigentlich nur um Jona. Und wir lesen direkt am Anfang vom zweiten Kapitel, der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Also wie geht es weiter mit Jona? Er ist über Bord geworfen worden, er ist im Wasser, hoffnungslos verloren in diesem großen Meer. Und Gott hat wieder und nach wie vor alles im Griff. Gott schickt einen Fisch, einen großen Fisch, der Jona verschluckt. Und Jona bleibt dort 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches. Was mag Jona wohl gedacht haben in der Zeit? Das ist eine lange Zeit, oder? Was ist ihm durch den Kopf gegangen? Das Gute ist, wir wissen etwas davon. Weil das Kapitel 2 ist eigentlich ein Gebet von Jona, ein Psalm. Ein Gebet von Jona im Bauch des Fisches, das, was Jona gebetet hat. Und das zeigt etwas von seinem Herz und von dem, was ihn bewegt hat in dieser schwierigen Situation. Jona betet und er realisiert, dass er falsche Wege gegangen ist, dass er umkehren soll und umkehrt und dass er von Gott gerettet wird. Er sagt, dass Gott mich gerettet hat. Aus meiner Drangsal rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Und die Verse 9 und 10 bringen das auf den Punkt, das Ende des Gebetes von Jona in Kapitel 2. Er sagt, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ihnen bringen diese Götzen nichts, wie bei den Schiffsleuten, sagt Jona. Jeder, der auf andere Götter vertraut, der vertraut auf Nichtiges. Es bringt ihm nichts. Vers 10, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Jona sagt, ich will mein Leben dir bringen. Dir soll es Ehre bringen. Und er äußert das Bekenntnis, sagt, die Rettung kommt vom Herrn. Gott ist derjenige, der rettet. Gott ist derjenige, der die Schiffsleute gerettet hat. Gott ist derjenige, der Jona gerettet hat aus dieser ausweglosen Situation. Und wenn ihr euch da mal reinversetzt, dann merken wir, das ist schon heftig. Ich meine, Jona hat alles andere gemacht als das, was Gott wollte. Er hat genau das Gegenteil gemacht. Und wir würden vielleicht so sagen, naja, an Gottes Stelle, ich würde den Jona da mal ruhig ins offene Messer laufen lassen. Dann soll er halt mal sehen, was er davon hat, oder? Aber so ist nicht Gott. Gott übt nicht Rache an Jona, weil Jona ihm nicht gehorcht, sondern Gott rettet Jona aus der tiefsten Finsternis. Er bringt ihn an den Punkt, wo er bereit ist, umzukehren und sein Leben neu auszurichten. Und Gott rettet ihn. Er hat einen weiteren Weg mit Jona. Er macht nicht Schluss mit Jona. Er sagt nicht, hier ist zu Ende, das reicht. Du hast versagt als Prophet, du hast nicht das getan, was ich gesagt habe, deswegen kann ich mit dir nichts mehr anfangen. Sondern er holt Jona und er gibt ihm eine zweite Chance. Die Rettung kommt vom Herrn. Gott ist der, der souverän ist und Gott ist der, der eingreift, um uns zu retten. Und wenn ihr euch hineinversetzt in Jona, dann ist es auch ziemlich dramatisch. Er wird gerettet, obwohl er ungehorsam ist Gott gegenüber. Er wird von dem gerettet, vor dem er eigentlich fliehen will. Mit dem er nichts zu tun haben will. Und Jona wird davor gerettet, vor dem sicheren Tod. Er wäre gestorben, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Was ist das, was bei Jona folgt? Im nächsten Kapitel sehen wir das, in Kapitel 3. Sehen wir, was tut Jona, nachdem er diese Rettung erlebt hat und nachdem er eine zweite Chance bekommt. Jona bekommt einen neuen Auftrag. Oder er bekommt den Auftrag nochmal, können wir auch sagen. Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Sehr ähnlich wie im ersten Kapitel. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Und dann Vers 3, da machte sich Jona auf. Wo geht er hin? Und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Das ist anders als in Kapitel 1. Gott beauftragt nochmal Jona, er gibt ihm nochmal das Vertrauen, er sendet ihn nochmal seinen Propheten, er nimmt keinen anderen, er gibt ihm eine neue Chance, er gibt ihm diesen Auftrag und Jona ist gehorsam, Jona geht. Jona erlebt eine tiefgreifende Rettung in seinem Leben und die Folge davon ist, dass er Gott gehorcht, dass er dem folgt, der ihn gerettet hat. Dass er nicht vor ihm flieht und einen eigenen Weg gehen will, sondern dass er ihm folgt und gehorsam ist. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, 1 Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Jona bekommt diesen Auftrag, es ist eine kurze Botschaft, es ist genau genommen eine Gerichtsbotschaft, kurz und knapp, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das ist die Predigt, die Jona für die Leute aus Ninive hat. Wie würdest du reagieren, wenn du so eine Botschaft hörst? Da kommt jemand von einem fremden Volk, von den Feinden genau genommen, und er kommt und sagt, hier, ich habe eine Botschaft für euch von Gott, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Aus, nichts anderes. Die Reaktion ist erstaunlich. Die Leute von Ninive glaubten Gott, lesen wir dort, und es wurde ein Fasten ausgerufen. Der König von Ninive hat das ganze Volk dazu aufgefordert, zu fasten und zu beten und mit der Hoffnung, vielleicht wird Gott das Gericht nochmal an uns vorübergehen lassen. Er ist sich nicht sicher, er weiß nicht, ob das funktioniert, aber er sagt, die einzige Chance, die wir haben, ist, Buße zu tun, umzukehren, Reue zu tun, das zu bekennen, was wir falsch gemacht haben und einen Neuanfang zu gehen, um das Gericht abzuwenden. Und was passiert, was lesen wir? Im Vers 10 am Ende von Kapitel 3, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Ninive wird verschont. Oder genau genommen können wir sagen, das Gericht wird aufgeschoben. Das Gericht wird aufgeschoben. Wir wissen aus der Geschichte, aus der weiteren Geschichte, dass Ninive gut 100 Jahre später zerstört wird. Aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Gott schiebt das Gericht nochmal auf. Es ist eine Zeit der Gnade, eine Zeit, wo sie umkehren können, wo sie sich neu ausrichten können, wo sie eigentlich wie Jona eine zweite neue Chance bekommen, nochmal komplett neu anzufangen. Und wenn du dich hineinversetzt in die Leute von Ninive, dann ist das auch ziemlich dramatisch. Hier steht der Untergang bevor, das Gericht, und du bekommst nochmal eine Gnadenfrist, du bekommst nochmal eine Zeit, einen Neuanfang zu machen. Und ist das nicht was Wunderbares? Vielleicht bist du in der Lage im Moment, in der Situation in deinem Leben, wo du dir das wünschst, nochmal neu anfangen zu können. Dinge nochmal neu gehen zu können, neu regeln zu können. Und weißt du was? Gott ist ein Gott, der dir heute einen neuen Anfang anbietet. Egal, was vorher passiert ist, egal, was die letzten Wochen passiert ist, Gott ist ein Gott, der hier steht und sagt, fang neu an, kehr um und fang neu an. Egal, wo du in deinem Leben im Moment stehst, egal, wie weit du von Gott weg bist, egal, auch wenn du von Gott geflohen bist, wie Jona, ist deine Gelegenheit, neu anzufangen und sagen, okay, ich will diese zweite Chance, ich will nochmal neu anfangen mit Gott. Bei Jona hat Gott es gemacht, und bei Ninive hat Gott es gemacht. Wir sehen hier etwas über Gott. Das ist sein Wesen. Er schiebt das Gericht auf. Das, was Ninive verdient hätte, davor rettet er sie in gewisser Hinsicht, indem er das Gericht aufschiebt. Jetzt kommen wir zum 4. Teil. Eigentlich könnten wir sagen, die Geschichte ist hier zu Ende. Super. Happy End. Alles gut. Alle sind glücklich. Aber dem ist nicht ganz so. Wir haben noch ein Problem. Und das ist wieder dieser Jona. Dieser Prophet, der doch eigentlich alles richtig gemacht hat am Ende. Oder? Der ist umgekehrt, wurde gerettet von Gott und hat ihm gehorcht, hat den Auftrag ausgeführt. Und jetzt kommt Jona, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3 lese ich. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betet zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Könnt ihr das nachvollziehen? Unfassbar, oder? Wir könnten uns aufregen über Jona, oder? Das ist ja unfassbar, unglaublich. Jona sagt eigentlich, siehst du Gott, ich habe es doch vorher gewusst, deswegen habe ich einen besseren Plan gehabt. Ich wollte das nicht ausführen, weil ich wusste, dass es so endet. Und wir wissen doch beide, Gott, du und ich, ne, wir wissen doch beide, es ist doch eigentlich besser, wenn Ninive zerstört ist. Und das wollte ich eigentlich und deswegen bin ich in die ganz andere Richtung gegangen. Und Jona sagt noch was. Jona sagt, ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wenn jemand umkehrt, dass du bereit bist, ihm zu vergeben und Gnade zu schenken und Rettung zu schenken. Und das Ironische dabei ist, oder Tragische können wir auch sagen, Jona erlebt selbst die Gnade Gottes und Barmherzigkeit Gottes. Ja, Gott hätte ihn im Meer einfach versinken lassen können. Jona erlebt selbst die Rettung von Gott selbst. Er kehrt um. Und was macht er hier? Er gönnt sie keinem anderen. Er erlebt auf dramatische Weise, wie er gerettet wird. Aber er sagt, nee, für andere ist es nichts. Die anderen brauchen das nicht. Die sollen lieber zerstört werden. Dieses fiese Volk, diese fiesen Leute aus Ninive. Jona ist zornig. Er ist nicht einverstanden mit Gottes Weg. Aber was macht Gott? Es ist wunderbar. Gott ist gnädig und barmherzig. Nicht nur bis zu diesem Punkt in der Geschichte und jetzt zieht er einen Schlussstrich, sondern auch hier mit Jona. Jona ist zornig, wir würden sagen, völlig zu Unrecht, Jona, reg dich doch nicht so auf. Was macht Gott? Gott ist barmherzig. Er gibt Jona eine Bonuslektion, eine Sonderlektion. Er lässt einen Strauch wachsen, der ihm Schatten gibt vor der Sonne und Jona freut sich daran. Und dann lässt er einen Wurm kommen, der diesen Strauch zerfrisst und der Strauch verdorrt und der Schatten ist weg. Und Jona ist schon wieder zornig und will am liebsten nur sterben. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott diesen Strauch überhaupt wachsen lassen, damit ich Schatten habe, um jetzt noch frustrierter zu sein, oder? Das sagt Jona. Aber die Lektion, die Gott ihm mitgibt, finden wir ganz am Ende des Buches. Das will ich euch lesen, die Verse 10 und 11 aus Kapitel 4. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu noch so viel Vieh. Die Lektion für Jona ist, Gott ist barmherzig. Er hat Mitleid mit Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, rechts von links zu unterscheiden, die nicht mehr in der Lage sind, das Rechte zu tun. Und er sagt, wenn die bereit sind, umzukehren, ihr Leben neu auszurichten, dann bin ich bereit zu vergeben und großzügig und gnädig zu sein. Und Gott ist tatsächlich so, wie Jona es schon geahnt und gewusst hat. Gott ist barmherzig und gnädig und geduldig. Und der Rizinus, dieses Bild, dass dieser Strauch wächst und wieder verdorrt ist, daran sehen wir, wie Gott ist. Er sagt, Jona, wenn du dich schon so aufregst über diesen Rizinus, mit dem du eigentlich nichts zu tun hast, und wenn du Mitleid mit dem hast, wie viel mehr sollte ich nicht Mitleid haben mit Menschen, die meine Geschöpfe, meine geliebten Geschöpfe sind und die nicht in der Lage sind, das Rechte zu tun? Gott ist barmherzig und gnädig und geduldig. Du kannst die nächste Folie machen. Wir sind am Ende des Buches. Und jetzt will ich nochmal kurz das durchgehen. In allen vier Abschnitten geht es um das Thema Rettung. Wir haben die Schiffsleute, die gerettet werden. Wir haben Jona, der gerettet wird. Wir haben Ninive, die Stadt Ninive, die gerettet wird. Und wir haben Jona nochmal zum zweiten Mal, der, ich sag mal, jetzt keine Rettung im herkömmlichen Sinne erfährt, aber trotzdem nochmal eine klare Lektion erfährt, wie Gott ist und wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und mit wem identifizierst du dich heute? Wo bist du heute? Bist du bei den Schiffsleuten, die eine dramatische Umkehr und Rettung erleben und die Gott daraufhin anbeten und ehren? Die erlebt haben, dass Gott auf dramatische Weise in ihr Leben eingegriffen hat und reingesprochen hat, der sie aus einer Krise herausgeholt hat. Vielleicht ist das deine Geschichte, dass du sagst, ja, das habe ich erlebt. Dass Gott in eine Krise in meinem Leben hineingesprochen hat und dass er mich gerettet hat. Oder du befindest dich jetzt gerade in so einer Situation, und dann will ich dir zusprechen, dass Gott ein Gott ist, der dich jetzt anspricht und rettet. Heute. Bei den Schiffsleuten, bist du bei den Leuten aus Ninive, die ziehe ich mal vor, Leuten aus Ninive. Sie hören die Botschaft von Jona und sie sind bereit, Buße zu tun. Sie sind bereit, umzukehren von ihren Wegen. Sie sind bereit, sich korrigieren zu lassen. Bist du vielleicht an dem Punkt, dass das für dich dran ist, dass Gott zu dir redet, vielleicht auch durch andere Menschen und dich da auf Dinge hinweist in deinem Leben, von denen du umkehren solltest und musst. Wo du bereit sein solltest, Buße zu tun, zu Gott umzukehren. Er gibt dir eine neue Chance, eine zweite Chance. Die Gefahr ist bei den Leuten aus Ninive, und ich glaube, dieselbe Gefahr betrifft uns heute auch, dass wir nicht bereit sind zur Buße, zur Umkehr. Dass wir vielleicht mehr wie Jona sind, der eher fliehen will vor Gott und nichts mit Gott zu tun haben will. Und wir vielleicht später oder viel länger brauchen, um wirklich bereit zu sein, umzukehren. Jona, vielleicht bist du bei Jona. Du bist gerettet worden aus Gnade, weil Gott dich gerettet hat. Du bist Christ geworden und folgst ihm nach. Aber irgendwie ist es auseinandergegangen. Du bist Stück für Stück weggelaufen. Du bist Richtung Tarsus unterwegs, statt nach Ninive. Und Gott ist da, Gott redet zu dir durch sein Wort und gibt dir einen Neuanfang, eine neue Chance. So wie er Jona nicht im Wasser gelassen hat, sondern ihn gerettet hat, so ist er auch für dich da. Und das, was folgt, wenn du Gottes Rettung erlebt hast in der Vergangenheit, dann folgt daraus ein Leben, was Gott ehrt und was ihm gehorsam ist. Das, was Jona danach tut. Er empfängt dieses neue Leben. Er ist im Prinzip wie eine neue Geburt. Er kommt aus dem Wasser raus, aus dem Bauch des Fisches und er fängt neu an. Und er bekommt den Auftrag und er tut das, was Gott sagt. Und vielleicht ist das genau auch dein Neuanfang, dass du sagst, ich will wirklich das tun, was Gott sagt. Ich will ihm folgen von Herzen und fröhlich und will das gerne tun. Oder du befindest dich bei dem zweiten Jona, also bei dem am Ende von Kapitel 4. Du hast gerade noch erlebt oder in der Vergangenheit erlebt, wie Gott dich gerettet hat, wie wunderbar Gott zu dir gewesen ist. Und jetzt bist du sauer oder zornig im nächsten Moment, dass Gott anderen noch viel größere Gnade schenkt. Du erlebst selbst Rettung, aber gönnst es keinem anderen. Du erlebst selbst Gottes Zuwendung zu dir, aber bist sauer, wenn andere eine viel bessere Geschichte haben, eine viel dramatischere Geschichte. Wenn sie Gott noch viel mehr erleben als du, sie viel mehr begabt sind als du oder was auch immer. Und du fängst an, dich zu vergleichen und wirst eigentlich in deinem Herzen zornig Gott gegenüber und sagst, Gott, du hast hier einen Fehler gemacht, irgendwas ist schief gelaufen. Und das ist die Lektion, die Jona gelernt hat, die Lektion, glaube ich, die du lernen sollst. Dass Gott ein Gott ist, der rettet und ein Gott, der gnädig und barmherzig ist. Für dich. Und das bedeutet, dass du genauso leben sollst und andere sehen sollst. Gnädig und barmherzig, so wie Gott ist. Vielleicht ist das die Lektion, die du lernen sollst heute. Und bei all dem, was wir sehen im Jona-Buch, gibt es noch einen größeren Hinweis, mehr noch, was wir sehen können, nämlich diese vier Kapitel, diese vier Aspekte, diese vier Geschichten weisen uns auf eine viel, viel größere Rettung hin in der Bibel. Sie weisen uns auf die Person hin, die größer als Jona selbst ist. Du kannst die nächsten Folie machen. Jesus sagt selbst, dass er der größere Jona ist. Und ich lese uns den Text aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus das sagt. Jesus sagt dort, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Jesus ist der größere Jona. Wenn Jona schon Rettung erlebt hat und wenn wir in dem ganzen Buch sehen, wie das Thema Rettung sich durchzieht, dann dürfen wir wissen, bei Jesus ist das noch viel, viel mehr und viel größer und viel dramatischer und viel, viel wesentlicher. Jesus ist wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so ist Jesus im Bauch der Erde. Er stirbt am Kreuz von Golgatha, er wird begraben. 3 Tage und 3 Nächte, so ist Jesus im Bauch der Erde. Und er steht auf am 3. Tag von den Toten, er besiegt den Tod. Er wird nicht wie Jona von einem Fisch ausgespuckt, den Gott geschickt hat, sondern er besiegt den Tod tatsächlich. Er steht auf zu einem neuen Leben. Es ist nicht wie ein neues Leben, es ist ein neues Leben. Und wenn wir Jesus vertrauen, dann haben wir dieses neue Leben. So wahr Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und wie die Schiffsleute gerettet wurden in dem Moment, als sie Jona ins Meer geworfen haben, so werden wir gerettet, weil Jesus in das tosende Meer geworfen wurde. In das tosende Meer voll von Gericht und Sünde. Das Gericht über unsere Sünde hat Jesus getragen und in dem Moment, wo er es trägt und wo wir auf ihm vertrauen, wird das Meer still. Er bringt das Meer des Gerichtes zur Ruhe, weil er unser Gericht trägt und wir wie die Schiffsleute gerettet werden. Und wir erleben das wie bei Ninive. Ninive erfährt einen Aufschub des Gerichts. Ich habe gesagt, es wird um 100 Jahre verschoben. Gott ist gnädig. Aber bei Jesus gibt es nicht nur einen Aufschub des Gerichts, sondern es gibt kein Gericht mehr. Wir lesen im Neuen Testament, es gibt keine Verdammnis, kein Gericht für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Bei Jesus gibt es keinen Aufschub des Gerichtes, sondern es gibt endgültige Rettung. Es ist nicht nur eine Zeit der Gnade, es ist für immer Gnade und Rettung. Er selbst trägt das Gericht und wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, haben die ultimative Rettung. Wir profitieren, weil Jesus unser Gericht trägt, weil Jesus uns rettet vor Schuld und vor unserer Rebellion gegen Gott und vor unserer Sünde. Und das, was wir als Antwort, als Reaktion, was Angemessenes zu tun ist, dass wir umkehren und so leben. Dass wir nicht Jona als Vorbild haben, und vor Gottes Angesicht fliehen, dass wir Jona nicht als Vorbild haben und nachdem wir gerettet worden sind, nachher wieder zornig und sauer auf Gott sind, sondern dass wir befreit leben, dass wir in dem Bewusstsein leben, Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Das gilt mir, das gilt dir und es gilt für alle anderen. Und ich darf Gott gegenüber gehorsam sein, mit Freude, weil es das Beste ist, was Gott mit mir vorhat. Dass ich ihm folge und ihm vertraue, ohne mürrisch und zornig zu werden. Und das, was wir bei Jesus erleben, ist mehr als Bewahrung. Es ist wirklich Rettung. Es ist ein Mithineinnehmen in ein neues Leben, in eine Beziehung zu ihm und in die Ewigkeit zu Jesus selbst. Deshalb, wenn du Rettung erlebt hast durch Jesus Christus in deinem Leben, dann will ich dich ermutigen und herausfordern, dass du darin lebst. Dass du dir neu vor Augen hältst, wie Gott zu dir gewesen ist. Wie großzügig und barmherzig und gnädig und geduldig er ist. Und dass du das dein Leben prägen lässt und dich prägen lässt und deinen Umgang mit anderen prägen lässt. Dass das dein Alltag ist. Dass du bezeugst, wie Jonas bezeugt, die Rettung kommt vom Herrn. Und ich will ihn loben, ich will mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Und wenn du das noch nicht erlebt hast in deinem Leben, dass Jesus dich gerettet hat, dann will ich dich herzlich bitten und einladen, dass heute der Tag ist, der heute der Tag sein kann, wo Jesus dich rettet. Dass er dein Gericht getragen hat. Dass er dir einen neuen Anfang schenkt. Dass er zu dir spricht in deiner Krise und dich herausholt und dir ein neues Leben schenkt. Bist du bereit, umzukehren? So wie die Leute aus Ninive und wie die Schiffsleute? Bist du bereit, einen Neuanfang zu machen und zu sagen, Herr, hier ist mein ganzes Leben, hier ist meine Schuld, hier ist all das, was nicht gut ist und was dich nicht ehrt. Und ich will einen neuen Anfang machen. Ich will in Demut umkehren und ich wünsche mir, dass du mich rettest, dass ich ein neues Leben habe. Und ich will dich einladen, dass das heute der Tag ist. Dass du nicht wartest, wie viel Aufschub es auch geben mag, wie viel Zeit du vielleicht noch haben magst in deinem Leben, sondern dass das heute ist der Tag. Heute mache ich das fest, dass ich mit Jesus anfange, dass ich Rettung erlebe. Und wenn du hier im Saal bist, dann will ich dich herzlich einladen, nachher nach vorne zu kommen und wir können gemeinsam beten und das auf den Weg bringen, deinen Weg mit Jesus zu beginnen. Und wenn du über den Livestream zuguckst, dann will ich dich bitten, dass du Kontakt aufnimmst mit uns über das Gemeindebüro in der nächsten Woche, dass wir in Kontakt gehen können und dass wir auch da weiter schauen können. Es ist wunderbar, wenn wir Rettung erleben, weil wir dann hautnah erleben, wie großzügig und barmherzig Gott ist, wie wunderbar Gott ist. Ich bete mit uns zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du uns Rettung schenkst, dass die Rettung von dir allein kommt. Egal, wo wir stehen, egal, wo wir in unserem Leben sind, ob wir lange mit dir unterwegs sind, ob wir dich vielleicht noch gar nicht wirklich kennen, ob wir uns in einer Krise befinden oder in einer schönen Zeit. Du bist der, der uns Rettung schenkt, der uns da, wo wir sind, auch einen Neuanfang gibt. Weil du großzügig und barmherzig und gnädig bist. Ich danke dir, dass wir das sehen dürfen aus deinem Wort, aus dem Jona-Buch, dass du uns etwas über dich offenbarst und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du treu und zuverlässig bist und dass du zu deinem Wort stehst, Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du mit uns gehst und dass du uns diese Wahrheit einpflanzt in unser Herz, dass wir Rettung erleben und dass wir so leben, wie es dich ehrt. Dass wir dir folgen von ganzem Herzen, dass wir unser Leben in deinen Dienst stellen und dir zur Ehre leben, Herr. Bitte segne du uns, gib du uns deine Kraft dafür und deinen Segen. Amen.